Das Lied hatte ich mir heute gewünscht, als ich gefragt wurde, ob ich einen Wunsch habe für die Lieder. Das hängt mit dem Thema zusammen. Es geht heute in Johannes weiter. Das letzte Mal haben wir Abendmahl gefeiert und waren nochmal in Johannes Kapitel 6. Ihr erinnert euch, dass dort das Passafest war. Das war der Rahmen im Hintergrund. Das war nachher und dann geschah das Wunder der Speisung der 5000. Und dann hat Jesus das erklärt, das Wunder, was geschehen ist, dass es eigentlich geht darum, ich bin das Brot des Lebens. Jetzt sind wir in Kapitel 7. Wenn jemand Durst hat, komme er her zu mir und es trinke, wer da glaubt an mich. Ist die Zusammenfassung von Johannes 7, Vers 37 bis 39. Und wir gucken uns den Text an. Ihr seht, der Predigttext heute ist kürzer. Der eigentliche Predigttext, aber die Querverbindungen sind mehr. Von daher kommen wir unterm Strich wieder auf einige Bibelverse. Wir haben hier an dem letzten Tage, aber dem größten des Festes, es geht um das Laubhüttenfest, stellte sich Jesus hin und rief laut aus, indem er Folgendes sagte: Wenn jemand Durst hat, komme er her zu mir und es trinke, wer da glaubt an mich. So wie die Schrift gesagt hat, Flüsse werden aus seinem Bauch strömen von lebendigem Wasser. Dies sagte er aber von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn zum Glauben kommen würden, denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das ist am Laubhüttenfest hier und das wird eingeleitet in Kapitel 7, Vers 1. Folgende, ich lese mal gerade die Verse dort als der Hintergrund. Es sind zwar nur diese drei Verse, die ich ausgewählt habe, aber das ganze Kapitel 7 hängt mit dem Laubhüttenfest zusammen. Da heißt es in Vers 1, danach zog Jesus umher in Galiläa, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil ihm die Juden nach dem Leben trachteten. Es war aber nahe das Laubhüttenfest der Juden. Da sprachen seine Brüder zu ihm, mach dich auf von hier und geh nach Judäa, auf dass auch deine Jünger die Werke sehen, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und will doch öffentlich bekannt sein. Willst du das, so offenbare dich vor der Welt, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Und dann antwortet Jesus ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit aber ist immer da. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zum Fest? Ich will nicht hinaufgehen zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Das sagte er und blieb in Galiläa. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren zum Fest, da ging auch er hinauf, nicht offen, sondern heimlich. Es ist also ganz interessant, dass am Vers 1 steht, er blieb deswegen in Galiläa, weil die Gegend von Jerusalem und Judäa war für ihn lebensgefährlich. Und wenn man vom Passafest ausgeht in Kapitel 6, das war ja nahe, wie er dort erwähnt, und wenn das chronologisch geordnet ist, und ich habe den Eindruck, dass da ein guter Rahmen ist, chronologischer Rahmen im Johannesevangelium in Kapitel 1 bis 12, und das, was bei Johannes besonders ist, und deswegen ist er der einzige Evangelist, der uns so viel Informationen gibt, dass viele Leute eben öfter sagen, Jesus sei etwa 3 Jahre mit seinen Jüngern zusammen gewesen, 2,5 Jahre oder 3,5 Jahre. Das hängt mit diesen Hinweisen auf die Feste zusammen. Wenn man die alle anguckt, ergibt das eine Chronologie. Das heißt aber, dass Jesus vom Passafest, das ist etwa grob gesehen unser April und dann wäre das Laubhüttenfest grob gesehen unser Oktober. 6 Monate. 6 Monate in Galiläa, eben wegen Lebensgefahr. Und jetzt geht die Familie von Jesus, seine Brüder gehen, na natürlich gehen alle jetzt zum Laubhüttenfest. Ich meine, das verpasst du nicht. Im Alten Testament gab es 3 Feste, wo jeder jüdische Mann im Jahr zum auserwählten Ort gehen sollte. Natürlich konnten Dinge dazwischen kommen, aber normalerweise, wenn man im Land war, sollte man beim Passafest, beim Pfingstfest und beim Laubhüttenfest hingehen. Und das heißt, man geht grob gesehen April und man geht dann eben, wie das Pfingstfest halt fällt, 50 Tage später und dann im Oktober dahin. Das heißt, Jesus war jetzt 6 Monate lang nicht in Jerusalem gewesen und er ist mit Gott, dem Vater, verbunden im Gebet und lässt sich von Gott leiten. Und seine Zeit war noch nicht da. Als die Brüder sich auf den Weg machten, lässt er sie ziehen und er selber sagt, meine Zeit ist noch nicht da. Und dann sind sie weg und dann gibt Gott ihnen grünes Licht, dass er inkognito hingeht, also ohne irgendwelchen Kontakt, ohne Verwandte. Er geht hin. Und wir werden sehen, dieses Kapitel 7, das war gemeingefährlich. Er hat sein Leben riskiert. Nach dieser Rede, die ich jetzt auslege mit Vers 37 bis 39, schickt die Tempelpolizei einen Offizier mit Truppe, mit Waffen, um ihn zu greifen. Die wollten ihn da schon aus dem Verkehr ziehen. Also es war wirklich eine hochbrisante Situation. Ein anderer Punkt war, alle warteten auf ihn. Nicht nur die Brüder sagten, du musst jetzt nach Jerusalem, wenn du was sein willst. Sie glaubten nicht an ihn. Nachher sind die alle zum Glauben gekommen und waren, sein Bruder Jakobus war eine Säule in der Gemeinde. Das war einer der wichtigsten Leute in Jerusalem und in Israel, was die christliche Kirche betrifft. Der hat auch den Jakobusbrief geschrieben. Aber zu diesem Zeitpunkt glaubten sie nicht an ihn. Und die Einzige aus der Familie, Josef taucht gar nicht richtig auf, der ist vielleicht schon gestorben. Die Einzige der Familie, die sozusagen voll zu Jesus hielt, war seine Mutter. Und auf die lasse ich da auch nichts kommen. Ja, das sind die Brüder haben ihn nicht anerkannt. Die Maria hat so viel erlebt, auch mit dem Engel Gabriel und das Wunder der Jungfrauengeburt. Die ist sozusagen, wie Jesus dann sagt, als sie mal ihn besuchen wollten und zu ihm durchstoßen wollten, die Mutter und Brüder waren draußen, und dann sagt er, wer sind meine Mutter und Brüder, die das Wort Gottes hören und tun? Und das war bei Maria der Fall. Das war zu dem Zeitpunkt bei seinen Brüdern nicht der Fall. Also wir merken, die Predigt, die ich jetzt halte über diese Vers 37 bis 39, das ist eine ganz besondere Situation, und Jesus hat, um diese Predigt zu halten, sein Leben riskiert. Die Leute, die ihn festnehmen sollten von der Tempelpolizei, die stehen dann wie angewurzelt da, hören ihn predigen, drehen um und gehen wieder weg. Und der Offizier, der die Festnahme durchführen wollte, als er dann zu seinen Auftraggebern kommt und ohne Jesus gefangen zu nehmen, die sagen einfach als Antwort, warum sie ihn nicht gefangen genommen haben, noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Das heißt, es war Jesus gegeben, dass er praktisch die Volksmenge wie in den Bann schlug. Die Leute redeten sich auch die Köpfe heiß, also sozusagen im Stillen, nicht öffentlich. Es wird hier immer von die Juden geredet. Und die Juden sind nicht einfach alle Juden hier, sondern es sind oft die führenden Juden. Das sind die Leute, die wir kennen, so vom Hohen Rat, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Sadduzäer. Und er war schon wanted. Ja, das war schon allgemein ausgerufen, er wird gesucht und sie wollten ihn packen. Und für sie war es sozusagen absolut überraschend, dass der es überhaupt wagte aufzutauchen. Und dass er mitten sich hinstellt, am Laubhüttenfest, jetzt am größten Tag, sich hinstellt und einen öffentlichen Aufruf macht, ne? Wenn jemand Durst hat, komme er her zu mir und es trinke, wer da glaubt an mich. Das war der Hammer, Leute, ja. Die wahrscheinlich knirschten seine Feinde mit den Zähnen über ihn. Und die Leute, wenn man das, was vorher und nachher liest, wenn man das liest, so, die erstmal haben sich alle über unterhalten, alle haben sich den Kopf zerbrochen. Und diese Predigt von ihm, die führte noch dazu, dass richtig eine Uneinigkeit im Volk entstand. Es gab eine Gruppe, die meinten, der ist auf jeden Fall von Gott und stuft ihn als Prophet ein oder fragten auch, ist das vielleicht der Christus? Und die anderen sagen, das geht gar nicht aus den und den Gründen. Also es war ungeheure emotionale Bewegung im Volk. Es war ein Brodeln, es brodelte. Und in die Situation hinein kommen unsere unschuldigen 3 Verse. Ich lese das jetzt nochmal, was ich hier übersetzt habe, nach der Luther-Übersetzung, und ihr werdet merken, es gibt da 2 Verständnisse, Luther 2017, und zwar das, was Jesus sagt, seine Einladung. Da heißt es in jetzt Luther 2017 hier, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Ich lese nochmal die entscheidende Formulierung hier und dann im Luthertext vor. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Hier wird der normale Bibelleser denken, von wem kommen die Ströme des lebendigen Wassers? Vom Gläubigen. Also jeder Gläubige wird dann zum, wenn er an Jesus glaubt, wird zum Spender von Strömen im Plural. Das Wort Strom ist so ein Strom wie Nil, Jordan, Euphrat, Tigris. Also es ist kein Bächlein. Es geht um Ströme im Plural. Also wer das so übersetzt, das geht, das grammatisch, griechisch geht das, der setzt voraus, dass jeder Gläubige zum Zentrum des Paradieses wird. Also das Bild ist vom Paradies, da hat man im Paradies ja das Wasser und dieser Strom vom Paradies wird dann zu mehreren Strömen in 1. Mose 2 und im Plural. Also sozusagen, wer das auf Gläubigen versteht, der versteht, dass der Gläubige quasi ein pulsierendes Zentrum von so viel Wasser wird, dass nicht nur ein Bach oder ein Rinnsal, sondern Ströme im Plural. Ich nehme mal Deutschland. Von dir geht der Rhein aus, die Donau, die Elbe. Aber das ist legitim und viele sehen das so. Und die meisten Übersetzungen, zu meiner Überraschung, übersetzen das so, dass es vom Gläubigen ausgeht. Diese Übersetzung, die ich jetzt gemacht habe, die ist auch möglich. Wenn jemand Durst hat, komme er her zu mir und es trinke, wer da glaubt, an mich. So wie die Schrift gesagt hat, Flüsse werden aus seinem Bauch strömen von lebendigem Wasser. Noch ein Punkt zu dem Stichwort Bauch. Die meisten Übersetzungen übersetzen Leib. Das Wort ist aber jetzt nicht das normale Wort für Leib, sondern das ist dieser Bereich des Körpers. Im Neuen Testament, ich habe mir alle Stellen angeguckt, das griechische Kelia, und das wird benutzt hauptsächlich für zwei Dinge im Neuen Testament. Also zum Beispiel immer, wenn die Rede ist von Mutterleib. Also zum Beispiel bei Johannes, er wurde von Mutterleib, wird er erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Mutterleib, also das Wort Leib, ist dann praktisch die Kelia von der Mutter. Also da, wo er empfangen wurde und dann gewachsen ist und schließlich geboren wurde. Das ist der eine Zusammenhang. Und dann wird Kelia gebraucht im Zusammenhang mit Essen. Der Bauch der Speise und die Speise im Bauch, aber Gott wird diesen und jeden zunichte machen. Da geht es also, das ist dieser Bereich und da haben wir auch unsere Verdauung. Das sind die zwei Bereiche, für die das Wort Kelia benutzt wird im Neuen Testament. Und weil man es aber auf den Gläubigen bezieht sozusagen und denkt, dann wäre es eigenartig, warum soll das vom Bauch ausgehen und man nimmt das mehr so für den ganzen Leib. Also man übersetzt es mit Leib. Aber wörtlich steht da Bauch. Und der Unterschied ist praktisch, einmal gehen die Ströme von Jesus aus und einmal gehen sie vom Gläubigen aus. Jetzt ist interessant, wir haben in diesem kleinen Text von 3 Versen den Evangelisten, der sich zu Wort meldet. Das passiert nicht oft in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Es passiert ganz, ganz selten, dass der Evangelist also nicht nur schildert, was Jesus tut oder erklärt, was Jesus lehrt. Das geschieht selten. Normalerweise schildert er einfach, was Jesus tut. Und wenn er Worte sagt, sagt er, Jesus sagte. Und dann wird er rückgefragt, gibt eine Antwort. Und das ist ganz, ganz selten, dass wenn Jesus etwas sagt, dass ein Evangelist es erklärt. Und wir haben das Glück, dass er es erklärt. Und deswegen entscheide ich mich für die Auslegung, dass der Geist von Christus ausgeht. Denn die Erklärung sagt das ja. Das ist ja noch für mich ein Ding, ja. Ich lese das mal nochmal. Ne? Dies sagt er aber von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn zum Glauben kommen würden. Denn der Geist war nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Also er redet nicht davon, er redet von dem Geist, den die Gläubigen verteilen sollen, sondern er redet von dem Geist, den die Gläubigen empfangen sollen. Und es ist also ein Schritt ausgelassen. Viele denken, sie empfangen ihn von Jesus und geben ihn dann weiter. Das ist okay. Aber guck mal einen Kontext an vom Johannesevangelium. Kapitel 6, was sagt Jesus? Ich bin das Brot des Lebens. Kapitel 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das heißt, er bietet in Kapitel 6, bietet er das Leben an in der Bildrede, ich bin das Brot des Lebens. In Kapitel 8 bildet er das Licht ein und das Licht ist das Leben in der Bildrede, ich bin das Licht der Welt. In Kapitel 10 wird er sagen, ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe und ich bin die Tür. Und in beiden Fällen benutzt er die Bilder, um zu sagen, er bietet das ewige Leben an. In Kapitel 11 sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. In Kapitel 14 sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist jetzt hier kein Ich-Bin-Wort, aber der Kontext im Johannesevangelium ist, immer geht es darum, wer gibt das Leben? Jesus. Und deswegen schließe ich mich hier der römisch-katholischen Übersetzungstradition an. Zum Beispiel die Jerusalemer Bibel übersetzt das so. In der Einheitsübersetzung könnt ihr es sehen. Die neue Genfer Übersetzung hat zumindest in der Fußnote erwähnt, sonst würde man auch gar nicht merken, dass es möglich ist. Und für mich ist es halt ein Riesenunterschied. Bin ich derjenige, der Flüsse im Plural hervorbringen muss, damit Menschen in der Wüste Wasser zu trinken haben, oder bin ich der Verdurstende? Merkt ihr den Unterschied? Wenn ich der Verdurstende bin, rettet mich Jesus in der Wüste. Ich predige das viel lieber. Ist für mich auch viel realistischer. Aber ihr könnt denken, was ihr wollt. Ist ja nur eine Predigt, hört euch das an. Und ich gehe mal durch die Texte durch, weil es ist interessant, dass Johannes das öfters das Thema hat. Und jeder Gläubige kann bei ihm Wasser des ewigen Lebens trinken. Jesus stellt sich hin, so erfüllt Jesus die Heilige Schrift auch von Jesaja. Man hat hier Stellen in Jesaja 55, 12, 43, 44, 48 und 52. Und wenn man, weil das heißt ja, wie die Schrift sagt, man kann sich fragen, welche Schriftstellen sind das? Und ich habe den Eindruck, der stärkste Bezug ist zu Jesaja. Aber das Thema kommt auch in Hesekiel 47 vor, wie wir in der Schriftlesung gesehen haben. Und es geht darum, dass Gott verheißen hat, in der Zeit des Messias, in der Zeit der Erlösung, Wasser sprießen zu lassen. Und das ist Hesekiel 47, das ist Jesaja, diese Stellen, auf die gehe ich gleich ein. Das ist in Zacharja 14, das ist in Zacharja 13, Vers 1. Das sind lauter Stellen, wo dieselbe Gedanke kommt. Und immer ist der entscheidende Punkt der Messias. Und es ist also für mich gewaltig. Ein Wort zum Laubhüttenfest. Warum macht er das am Laubhüttenfest? Das ist jetzt noch interessant. Also, so ähnlich beim Passafest in Kapitel 6 haben wir gesehen, ich bin das Brot des Lebens. Und dort hat er die 5 Brote und 2 Fische benutzt, um 5000 Mann plus dann noch Frauen und Kinder dazu zu speisen. Und es ist dann auch, die Predigt erklärt etwas, was dann beim Passafest geschehen wird, bei seinem letzten Passafest, wo er das Abendmahl einsetzt und sagt, das ist mein Leib für euch. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Und da greift er zurück auf die Passa-Liturgie der Juden. Und hier beim Laubhüttenfest greift er zurück auf die Liturgie der Juden zum Laubhüttenfest. Viele Christen kennen das nicht, weil wir sind ja keine Juden und wir feiern kein Laubhüttenfest. Das wäre bei uns im Oktober auch ein bisschen spezial, da kann es auch schon kalt werden. In Israel ist das eine ideale Zeit, ein Laubhüttenfest zu feiern. Und das, der Charakter vom Passafest ist die Erlösung aus der Sklaverei in Ägypten und so weiter. Der Charakter vom Laubhüttenfest ist ein Riesenfreudenfest. Es ist von A bis Z, also die 7 oder 8 Tage vom Laubhüttenfest, die man feiert, das ist einfach ein Familienfest sondergleichen. Die Kernidee ist, dass jede Familie sich eine eigene Hütte bauen muss. Also man verlässt sozusagen sein normales Haus und man muss irgendwas machen, dass man da in der Hütte lebt. Und das ist also, wenn ihr mal einen Juden fragt dazu, wie macht ihr das? Oder eine Familie oder so, werdet ihr sehen, das macht ihnen einfach Spaß. Das ist ein Riesending. Und in dem Zusammenhang haben wir aus Talmud und Midrasch Überlieferung der Juden, wie die das Fest gefeiert haben. Und in meiner Vorbereitung zur Predigt habe ich mir das angeguckt. Und es ist so, dass in den Tagen von den 7 Tagen vom Laubhüttenfest gibt es also auch eine Wasserprozession. Und zwar wurde ein Priester bestimmt, der vom Teich Siloa ein Lock Wasser oder 3 Lock Wasser holt, also meinetwegen 1,6 Liter. Und das wurde geholt und dann wurde es in der heiligen Prozession vom Teich Siloa, die paar hundert Meter bis zum Tor, wo man in den Tempel reinkommen kann, geholt. Und wenn sie am Wassertor ankamen, wurden Posaunen gestoßen, das Shofar wurde gestoßen, 3 Klänge. Und das war dann morgens, holten die das Wasser. Und dann gingen sie mit der Rezitation von Jesaja 12, Vers 3, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Brunnen des Heils, ging die ganze Gruppe, diese Demonstration, diese Prozession ging an. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. Ging wieder hoch. Und die 3 Stöße vom Horn, wenn sie zum Wassertor kamen, die haben also im Rest von Jerusalem, wenn da jetzt noch einer gepennt hat, weiß er es sozusagen, es ist Laubhüttenfest, die Wasserprozession ist in Gange. Und dann ging die hoch zum Tempelbereich und schütten musste, dann hatten die 2 Trankopfer, die sie ausgossen, das war das Wasseropfer von Siloa und dann das Weinopfer auf dem Brandopferaltar in entsprechende Gefäße. Das ist der Hintergrund, warum Jesus sich hinstellt und sagt, wenn jemand Durst hat, er komme her zu mir und es trinkt, wer da glaubt, an mich. Gedacht haben sie bei dieser Wasserlibation an 2 Dinge. Das eine ist die Vergangenheit. Das Laubhüttenfest war ja nur möglich, weil Gott Israel in der Wüste nicht hat verdursten lassen. Und da war ein kritischer Punkt, wo Gott ein großes Wunder getan hat. Und man hat an dieses Wunder gedacht bei Massa und Meriba. Den Text lesen wir gleich. Und das war das eine. Und gleichzeitig hatte Gott in den Propheten verheißen, insbesondere wieder mal in Jesaja, dass sich das wiederholen wird. Im 2. Exodus, wenn Gott sein Volk aus aller Welt, aus Babel und aus aller Welt zurückholen wird zu sich, auch nach Zion. Und da wird Gott das wieder machen. Und man dachte deswegen auch, im 1. Jahrhundert, als Jesus diese Predigt hielt oder diese Worte sprach, dachte man auch an die Zeit der Messias. Und Jesaja 12 ist messianisch. Das ist 11,1 bis 12,6, der Messias aus dem abgehauenen Baum Jesse. Und da kommt ein Spross, der wächst daraus und das verändert die ganze Welt. Und dann wird gesagt in Kapitel 12, Vers 1, zu dem Tag, an dem Tag werdet ihr das und das machen und das sagen. Und da aus diesem Text heraus, deswegen zitierten sie das unter anderem. Auch Hesekiel 47 kam zur Sprache. Das war also eine gewaltige Sache. Und Jesaja 55 ist fast wie ein Zitat. In Jesaja 55 steht, wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Das ist das, was Jesus hier auch sagt. Und Jesaja 12 habe ich gerade zitiert. Jesaja 43, 19 sagt Gott im Zusammenhang mit der Befreiung aus Babylon und aus allen Völkern und auch von den Götzen hin zu Gott. Denn siehe, ich will ein neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Denn ich will, 44, Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und mein Segen auf deine Nachkommen, dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern, wie die Weiden an den Wasserbächen. Hier hat man auch genau das Thema, das Wasser ist der Heilige Geist. Auch das hat man in Jesaja schon vorhergesagt. Kapitel 48, er ließ ihnen Wasser aus dem Felsen fließen, er spaltet den Fels, das Wasser herausrann. Das ist jetzt nicht ein Verweis auf den 1. Exodus, sondern vorher erwähnter Babylon und kündigt an, das Wasser aus dem Felsenwunder wiederholt sich. Und der Fels wird praktisch benutzt, um das Wasser zu geben, und zwar das Wasser, von dem er hier redet in den Kapiteln, also auch der Heilige Geist. In Jesaja 52, 13, das ist jetzt die Septuaginta, die dem griechischen Johannes auch sozusagen das Stichwort gibt, mit der Verherrlichung, da sagt Gott in der griechischen Übersetzung von dem entsprechenden hebräischen Text, Siehe, mein Knecht wird einsichtig, erfolgreich handeln und erhöht und sehr verherrlicht werden. Hier hat man die Verherrlichung. Das heißt, wenn man Jesaja als Schrifttext im Hintergrund nimmt, hat man folgendes Bild. Christus identifiziert sich mit dem Fels, der geschlagen wird. Das Schlagen von ihm als Fels ist die Verherrlichung. Und das haben wir in Jesaja 52, 13 bis 53, 12. Er trägt die Sünden, er stirbt und das ist dort Verherrlichung, also sein Leiden und dann die Herrlichkeit, die Gott ihm aufgrund des Leidens und so groß wie sein Leiden war, gibt, das ist das. Das ist 52, 13 bis 53, 12. Und das ist für mich in Jesaja der Bundesschluss, das Bundesopfer, wie beim Abendmahl. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und das hatte Gott vorher gesagt, ich mache dich zum Bund. Und dann hat man 54, 55 schließt sich an. 54 wird die unfruchtbare Stadt Jerusalem oder die unfruchtbare Frau Sarah wird fruchtbar und die Kinder werden so viel, dass die ganze Welt von ihnen regiert wird. Und in 55 kommt die persönliche Einladung an jeden Einzelnen. Wer Durst hat, komme her. Und das ist die Einladung zum Bundesmahl. Und da gibt's das Wasser des Lebens und da gibt's Wein und da gibt's höret mich, so werdet ihr leben. Und das bezieht praktisch Jesus einfach auf sich und das ist der Hintergrund der Schrift. Die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste Sin, jetzt in 2. Mose 17, weiter ihre Tagereisen, wie ihnen der Herr befahl, und sie lagerten sich in Rephidim. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Und sie haderten mit Mose und sprachen, gib uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murrten sie wieder Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns, unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt? Mose schrie zum Herrn und sprach, was soll ich mit dem Volk tun? Es fehlt nicht viel, so werden sie mich noch steinigen. Der Herr sprach zu ihm, geh vor dem Volk her und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir und nimm deinen Stab in deine Hand, mit dem du den Nil schlugst und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir stehen auf dem Fels am Horeb. Da sollst du an den Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten von Israel. Da nannte er den Ort Massa und Meriba, weil die Israeliten dort gehadert und den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr unter uns oder nicht? Das hat man öfters gehabt, das Problem. Der Punkt ist natürlich, Gott hat sie getestet. Sie haben Gott getestet, sie haben Gott versucht und Gott hat sie versucht. Gott hat sie ja so geführt und Gott führt sie an diesen Ort und das Wasser geht alle. Jeder trinkt seinen letzten Schluck. Und alle stehen vorm Verdursten. Und Gott hat das so praktisch arrangiert. Und auf einmal sieht man, der Test wird nicht bestanden. Das ganze Volk denkt, Gott hat uns verlassen, Gott ist ja gar nicht mehr unter uns. Sie wenden sich gegen Mose und er hat schon Angst, die bringen mich um. Tja, ist interessant, gell? Sowas kann Gott tun. Gott kann Gläubige prüfen, dass sie dürre Zeiten erleben und dann sozusagen zu gucken, wie fest ist dein Glaube? Wie viel traust du Gott zu? Und Gott ist anwesend, ohne dass die Israeliten es sehen, sagt, ich werde dort auf dem Felsen stehen. Mose geht dahin mit seinem Stab. Gott ist natürlich weder für Mose sichtbar, noch für Israel. Aber er ist sichtbar. Und in dem Augenblick, wo Mose mit dem Stab zuhaut, lässt Gott ein wahnsinniges Wasser aus dem Felsen quellen und rettet das Volk. Ist Gott unter uns, ja oder nein? Ja, er ist unter uns. Er hat uns gerade mal wieder gerettet. Und es ist interessant, dass Gott sich das erlaubt, dass er manchmal seine Gläubigen in eine Situation kommen lässt, wo es scheint, dass sie verdursten. Paulus bestätigt, dass in 1. Korinther 10 kommt er auch zu sprechen auf diese Sache. Und da heißt es, ich will euch aber, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer gegangen sind und sind alle auf Mose getauft worden in der Wolke und im Meer und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels aber war Christus. Paulus macht das, ich habe das öfters gesehen bei den Briefen des Paulus, dass ich eine Sache in den vier Evangelien finde und dass er die theologische Deutung liefert. In Johannes 7, Vers 37 bis 39 stellt sich Jesus hin und nach meinem Verständnis identifiziert er sich mit dem Felsen, der, wie Paulus sagt, der mitfolgte. Praktisch immer, wenn die Israeliten in Wassernot kämen, würde Gott das Wunder tun, um sein Volk zu retten, weil er will ja das Volk ins verheißene Land bringen. Der Unterschied bei der zweiten Stelle im vierten Buch Mose, die ganz ähnlich ist, da sagt Gott zu Mose, er soll nur zum Fels reden. Also er geht wieder hin und er schafft es nicht. Er ist so aufgebracht von dem mürrischen Volk und er ist so im Brass, dass er dann sagt, wir wollen euch zeigen, dass wir jetzt hier was aus diesen Felsen machen. Haut voll zu. Und die Antwort Gottes ist, du darfst nicht ins verheißene Land. Das ist interessant, gell? Das war ein Test für Mose. Er war ganz nah dran. Er war ganz, ganz, ganz nah dran. Und er hat, wie Gott sagt, du hast meinen Namen nicht geheiligt. Warum macht Gott das so ernst? Ihm war die Symbolik wichtig. Die Symbolik bedeutete, dieser Fels wird einmal geschlagen. Nicht zwei, nicht zehnmal, nicht hundertmal. Dieser Fels wird einmal geschlagen. Und dann reicht es zu reden. Dann reicht es, das zu verkündigen. Und weil Christus der Fels ist, ist das natürlich ein Riesenunterschied, ob Jesus einmal gekreuzigt werden muss oder zweimal oder zehnmal oder hundertmal, um das Volk Gottes zu rächen. Einmal. Er ist ein für alle Mal gestorben. Das einmalige Opfer Christi reicht aus, um das Volk Gottes aller Zeiten, aller Völker, aller Generationen von Adam und Eva bis heute mit dem Wasser des Lebens zu versorgen. Halleluja. Das Schlagen des Felsens ist die Verherrlichung Jesu Christi. Dies sagt er aber von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn zum Glauben kommen würden. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das ist ganz interessant. Wunder sind genug geschehen. In Kapitel 2, das Wasser zu Weinwunder, da heißt es, Jesus offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Die hatten das miterlebt und die waren überzeugt. Aber alle Wunder und alle Predigten, so viel Jesus da geleistet hat, so großartig das war, die eigentliche Verherrlichung ist die. Johannes 12, 23. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Das ist der Punkt. Christus ist am Kreuz gestorben, das Weizenkorn ist gestorben, in die Erde gefallen und bringt jetzt Frucht ohne Ende. Am dritten Tag ist er auferstanden und diese Kombination von Verherrlichung im Leiden und Verherrlichung in der Auferstehung, Verherrlichung zum Menschensohn, auch in der Himmelfahrt und zum rechten Gottes sitzen und dann den Geist ausgießen und senden, das ist alles sozusagen ein Paket, aber ohne Tod wäre Jesus allein im Paradies. Stell ich das mal vor. Auch Elia hätte nicht hochgedurft. Auch Henoch nicht. Niemand. Und deswegen ist das Schlagen des Felsens erlöst uns vom Tod in der Wüste unseres Lebens. Er gibt das Wasser in Fülle. Johannes hat dann auch eine Stelle in der Passion dazu. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit einer Lanze in seine Seite und zugleich kam Blut und Wasser heraus. Sein Blut und Wasser kamen getrennt heraus. Er war wirklich schon tot. Das Herz hatte aufgehört zu schlagen. Und sein Blut ist natürlich das, was uns von unseren Sünden reinigt. Blut und Wasser war, weil das Herz aufgehört zu schlagen. Aber das hat gleichzeitig eine Symbolkraft, weil beide Dinge, Blut und Wasser, werden uns dann als Strom, als Fluss gezeigt. Das Blut ist so, dass alle Menschen ihre Kleider weiß waschen können bei diesem Fluss von dem Blut Christi, in dem Blut des Lammes. Und das Wasser ist das Wasser des Lebens und der Strom ist, glaube ich, ein und dasselbe. Es ist ein Fluss. Einmal wirkt er als Fluss, der das Blut in Aktion setzt zur Reinigung und einmal als Wasser, um das Leben zu geben. Johannes hat nicht nur das Evangelium geschrieben, sondern auch die Offenbarung empfangen. Und da ist die direkte Parallele, und zwar in jeder Hinsicht. Und das hat für mich sozusagen, im Englischen würde man sagen, that settles it. Das hat für mich dann das entschieden. Das ist vollkommen klar für mich, von wem dieser Strom ausgeht. Das sind dieselben Autoren, dieselbe Thematik. Und hier wird es ganz, ganz, ganz deutlich, wer jetzt der Spender ist. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Ihr merkt, hier wird der Strom von Hesekiel 47, 1 bis 12 angewandt auf das himmlische Jerusalem. Hier ist die direkte wie ein Zitat, da war auch jeden Monat die Frucht und auch die Heilung der Völker. Der Geist und die Braut, das haben wir gesungen und sehen wir gleich nochmal, sprechen komm. Der Geist ist der Geist Gottes, die Braut ist das himmlische Jerusalem. Das himmlische Jerusalem steht für die Bürger des himmlischen Jerusalems. Und auch wenn ich leider persönlich im Leibe noch nie dort war, bin ich Bürger dessen und ich spreche das hier auch. Ich spreche auch die Einladung aus an andere Menschen. Der Geist und die Braut sprechen komm und wer es hört, der spreche komm und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ihr merkt, das himmlische Jerusalem ist zwar zukünftig, kommt es runter von oben, unten auf die alte Erde und die neue Schöpfung verschlingt die alte und die alte vergeht. Und in dem Zusammenhang wird das zukünftig sein, aber es ist schon da. Das himmlische Jerusalem ist schon da. Der Strom fließt jetzt schon. Der Strom fließt in alle Kontinente. Heute werden sich wieder Tausende bekehren. Es werden Tausende das Wasser des Lebens trinken und verwandelt werden von Toten zu Leben. Es ist nicht toll, Hesekiel 47, wo dieses Wasser hinkommt, wird alles lebendig. Das tote Meer wird lebendig. Es ist ein Wasser der Heilung, es ist ein Wasser des Lebens. Und hier jetzt stellt euch das vor, der Strom hat eine Quelle und der geht aus vom Thron Gottes und des Lammes. Das ist ein Thron und darauf sitzt Gott der Vater und Gott der Sohn. Und wenn ich mich frage, wo kommt das? Wo genau hat das jetzt ihren Ursprung? Ja, diese Quelle, wo ist das genau? Als der Soldat die Seite Jesu durchbohrte, blieb ein Loch, das so groß ist, dass Thomas seine Hand reinlegen konnte, wenn er es dann gemacht hat. Er wollte seine Finger in die Nägelmale der Füße und der Hände legen. Und er wollte seine Hand in die Seite legen. Das Loch ist immer noch da, Leute. Und das ist im Bereich der Kilia. Und aus diesem Bauch strömt unser Leben. Ist das nicht cool? Und jetzt stellt euch vor, was es bedeutet. Aus diesem Bauch kommt das Wasser, da wächst der Baum des Lebens. Warum hat der Baum des Lebens, warum haben die Blätter vom Baum des Lebens, warum können die heilen? Durch seine Wunden sind wir geheilt. Also das ist anbetungswürdig. So sehr hat er uns geliebt, dass er sich geopfert am Kreuz. Er ist der Fels bis heute und aus diesem Felsen strömt das Leben für alle Menschen. Deswegen ist die Frage, was machst du damit? Jesus lädt dich ein. Er stellt sich quasi heute mit diesen Worten der Predigt hierhin, er stellt sich hin und sagt, wer Durst hat, der komme her zu mir. Und wer da glaubt an mich, der trinke. Das ist die Einladung. Herr Jesus, ein Gebet, ich lese das mal kurz vor und wer will, kann das dann gleich mitbeten, wenn wir das beten. Herr Jesus, du hast mit deinem Leben bezahlt, um mir dieses Wasser des Lebens anzubieten. Gib mir bitte dieses Wasser des Lebens, damit ich ewig lebe für dich. Gib mir dieses Wasser der Reinigung, damit ich rein werde zu Gottes Ehre. Gib mir dieses Wasser der Heilung, dass ich heil und ganz werde. Du taufst alle Glieder deiner Kirche mit dem Heiligen Geist und Feuer, dass sie brennen für dich. Ich werde das jetzt beten und wer will, kann das ja im Herzen mitbeten. Herr Jesus, du hast mit deinem Leben bezahlt, um mir dieses Wasser des Lebens anzubieten. Gib mir bitte dieses Wasser des Lebens, damit ich ewig lebe für dich. Gib mir dieses Wasser der Reinigung, damit ich rein werde zu Gottes Ehre. Gib mir dieses Wasser der Heilung, dass ich heil und ganz werde. Du taufst alle Glieder deiner Kirche mit dem Heiligen Geist und Feuer, dass sie brennen für dich.